Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Die Rettung von Kindern war ein Erfolg unserer Menschlichkeit und Großzügigkeit, so heißt das gängige Narrativ im Vereinigten Königreich über die sogenannten Kindertransporte. Etwa 10.000 Kinder entkamen dadurch dem Naziterror nach Großbritannien. Eine langjährige Expertin für dieses Thema ist Andrea Hammel, Professorin an der Walisischen Universität Aberystwyth. Nun ist auch auf Deutsch ihr Buch veröffentlicht, das dieses Narrativ angreift. Die schwierige Geschichte der Kindertransporte verspricht sie im Titel auszuleuchten. Matthias Schirmer hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Professor Hammel, 80.000 Flüchtlinge aus dem Nazireich entkamen nach Großbritannien. Alleine zwischen März 1938 und dem Kriegsbeginn September 1939. Und ein Achtel davon, 10.000 ungefähr, waren minderjährige Kinder. Das ist doch beeindruckend, insbesondere weil ja viele andere Länder, etwa die USA, weitaus weniger Flüchtlinge damals aufgenommen haben als das Vereinigte Königreich. Warum ist dann der Kindertransport trotzdem keine Erfolgsgeschichte?
Der Kindertransport nach Großbritannien ist keine einfache Erfolgsgeschichte. Es ist eine schwierige Geschichte. Es gab natürlich den Erfolg, dass über 10.000 Kinder gerettet wurden, aber viele haben psychisch und auch manchmal physisch Schaden genommen. Schon allein die politische Entscheidung, wer in das Land gelassen wurde, der Kindertransport war ja eigentlich ein Programm, das die Visapflicht für Kinder gestrichen hat, war eine schwierige Sache. Die Politiker wollten nicht sehr viele Erwachsene ins Land lassen, aus sicherlich auch aus Antisemitismus, aber natürlich auch aus Angst, dass viele Flüchtlinge den Briten die Arbeitsplätze vielleicht wegnehmen würden. Und da hatte man sich dann geeinigt, dass man nur unbegleitete Minderjährige ins Land lässt. Und das Problem war natürlich, dass die Kinder ohne ihre Eltern und Familien kamen, das natürlich traumatisch für alle Kinder war. Und da so viele Kinder innerhalb von 10 Monaten waren, musste man natürlich auch Pflegestellen finden und das war ganz klar nicht gut vorbereitet worden. Und dann gab es natürlich noch andere Probleme, wie zum Beispiel die Kinder ausgewählt wurden, wer ausgewählt wurde. Das ging nicht nur nach humanitären Gesichtspunkten.
Es sollten die Besten sein. Sie sollten gesund sein, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Also, obwohl natürlich man denken könnte, dass behinderte Kinder oder Kinder mit Behinderungen am dringendsten nach Großbritannien fliehen mussten, hat man oft diese Kinder nicht ausgewählt. Also Kinder, die nicht besonders jüdisch aussahen, wurden ausgewählt. Und Kinder, die irgendwelche Verhaltensstörungen hatten, was ja nicht so außergewöhnlich war, weil die Kinder haben immerhin schon mehrere Jahre unter der Verfolgung gelitten. Zum Teil hing das davon ab, welche Kinder die Pflegeeltern lieber unterbringen wollten. Und das waren dann eher jüngere Mädchen als männliche Teenager.
Von den geretteten Kindern ist sozusagen unsere Vorstellung von Kindertransporten ist stark geprägt. Sie zeichnen in Ihrem Buch ja andere Schicksale etwas deutlicher nach. Etwa eines der wenigen behinderten Kinder, ein taubes Kind, was es dann doch nach England schafft. Oder die Geschichte von einem Mädchen, was sexuell missbraucht worden ist. Auf der anderen Seite gibt es bei den überlebenden Kindertransportflüchtlingen in Großbritannien eine unglaubliche Dankbarkeit gegenüber dem britischen Staat und auch eine hohe Integrationsleistung. Ist das ein bisschen schiefes Bild, was Sie da malen?
Also ich würde natürlich argumentieren, dass mein Bild das realitätsnahe ist. Die Kinder haben nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, die Komplexität der Geschichte darzustellen, weil sonst sich dann auch gewisse Personen und gewisse Gruppen in Großbritannien als Retter darstellen können, was eben nicht ganz so klar ist. Aber man muss sagen, dass auch dieses Programm nicht so geradlinig war. Es gab also auch Gruppen mit behinderten Kindern, das war zum Beispiel also eine Schule für Taubstumme, wie man das damals nannte, in Weißensee in Berlin. Über 10 Kinder sind nach Großbritannien gekommen, aber die hatten natürlich ein unheimlich schweres Leben, weil sie natürlich die britische Gebärdensprache nicht kannten, weil es natürlich noch viel schwieriger war für sie, sich zu integrieren. Die Organisation des Kindertransports basierte ja hauptsächlich auf freiwilligen und auf wohltätigen Organisationen. Sie wurde also nicht vom Staat organisiert. Und das hat dazu geführt, dass da viele Fehler gemacht waren, weil es einfach nicht professionell vorbereitet war. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das faktisch richtig darstellen muss.
Trotzdem ist in der britischen Öffentlichkeit eigentlich immer noch so verbreitet die Vorstellung, die Kindertransportflüchtlinge, von denen ja noch viele leben, seien so eine Art Waisenkinder gewesen. Das scheint mir einer ihrer Hauptvorwürfe in dem Buch zu sein, dass sie sagen, Kindertransportgeschichte kann nur als Erfolgsgeschichte mit Happy End erzählt werden, wenn man die Herkunftsfamilien ausblendet.
Ja, das ist richtig. Also die meisten Kinder waren keine Waisenkinder. Selbst die Kinder, die aus deutschen Waisenhäusern kamen, hatten oft zumindest ein oder zwei Familienmitglieder. Und ja, man kann es natürlich so erzählen, dass die Kinder alleine gerettet wurden und dann ein glückliches Leben in Großbritannien hatten. Aber das ist nicht richtig. Also die Trennung von den Eltern hat viele Kinder natürlich sehr traumatisiert. Und selbst die Kinder, die dann nach dem Krieg in der glücklichen Lage waren, dass sie ihre Eltern wiedergesehen haben, die hatten eher ein schwieriges Verhältnis. Zum Teil haben die Kinder auch keine deutsche Sprache mehr gesprochen und so weiter. Die Briten wussten genau, was sie getan hatten. Selbst in der Parlamentsdebatte im November 1938 hat der damalige Innenminister gesagt, dass er sich schon Sorgen macht über das Trauma, das die Trennung für die Kinder bedeutete. Aber die Briten haben sich trotzdem so entschieden, weil sie eben diese Angst hatten, zu viele Erwachsene könnten für den Staat teuer werden oder auch ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Der Innenminister Hall hat damals wörtlich erklärt, wir werden auf jeden Fall nur so viele Kinder ins Land einreisen lassen, dass unsere eigene Bevölkerung wirtschaftlich nicht darunter leidet. Das klingt ja nun ganz aktuell, wenn man sich das klar macht, wie beispielsweise in Deutschland, aber möglicherweise auch in Großbritannien mit unbegleiteten Minderjährigen heute verfahren wird. Auch da gibt es ja große Ängste, zu viele einreisen zu lassen. Mal angenommen, man möchte aus der Geschichte lernen. Was könnte man denn aus der Geschichte der Kindertransporte lernen?
Also eine Sache, die man sicherlich lernen kann, da geht es mehr um, wie man die Kinder am besten betreut. Also ich glaube, es ist sehr wichtig für die Kinderflüchtlinge, dass sie sich mit der Kultur ihres Herkunftsland weiter beschäftigen und dann natürlich auch Integration in die Kultur des neuen Landes. Aber Trennung von den Eltern und den Familien ist natürlich sicherlich das Schlimmste für Kinder und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und dann kann man vielleicht auch sagen, dass der Kindertransport dann doch etwas Hoffnung gibt, weil über 10.000 Menschen haben sich integriert in die britische Gesellschaft. Und das war in den 30er Jahren und den 40er Jahren nicht so ganz klar. Da gab es durchaus auch Mediaberichte, die sich Sorgen gemacht haben, was das für das Land bedeutet, so viele Flüchtlinge ins Land zu lassen. Aber die Geschichte zeigt ganz klar, dass es eigentlich wirklich kein Problem war. Aber man hätte diese Situation der Kinder eindeutig verbessern können.
Andrea Hammel über ihr Buch »Die schwierige Geschichte der Kindertransporte 1938-39 nach Großbritannien«, erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich. Es kostet 22 Euro. Die Fragen stellte Matthias Schirmer. Das war »Vergangenheit aus der Nähe betrachtet«. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.